Irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo halt das Hobby, der Traum und das, was du geleistet hast, einfach zum Gradmesser wird und dein Beruf wird.
Abgewehrt von Miller! Teufelskerl, Markus Miller!
Dann kommen so ein paar Schattenseiten dazu und dann empfindest du das alles ein bisschen anders. Es war wirklich eine schwierige Zeit. Ich habe so ein paar Negativrufe zu sehr aufgenommen. Du hast 10.000 Leute in einem Block und einer ruft was und du hörst genau den. Als es dann eben passiert ist, dachte ich, das kann nicht sein, das ist irgendwie eine Ente oder irgendwie eine Fehlinformation oder die haben sich am Namen verwechselt und so. Und es war schon für die gesamte Fußballwelt oder auch für die Gesellschaft ein extrem einschneidendes Erlebnis. Zum anderen wusste ich mir auch nicht, wie lange die Auszeit gehen wird. Ich war damals 11 Wochen weg, das hätte ich nie im Leben gedacht. Auf einmal ist es wie, wenn einer dir einen Stecker gezogen hat. Du weißt genau, jetzt müsstest du eigentlich das machen, aber der Kopf, er kann es nicht mehr.
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, Freunde, es geht wieder los. Brüderlich Unvernünftig. Heute an einem ganz speziellen Ort. Die Leute, die YouTube schauen und uns sehen, die werden schon erkannt haben. Ich hocke hier mit einem Schälchen. Und zwar nicht, weil Winter ist und mir kalt ist, sondern weil wir im Stadion sind. Und zwar beim Karlsruher Sportclub, beim KSC, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, weil wir kennen es auch schon ein paar Jahre. Wir sind heute mit einer wahren Legende für die Karlsruhe. Und zwar mit Markus Miller, ehemaliger Torhüter vom Karlsruher SC, war auch eine Zeit lang in Hannover, Torwarttrainer in Wolfsburg. Jetzt aktuell Torwarttrainer in Karlsruhe. Wir freuen uns extrem, Markus, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ein Hallo an alle Zuhörer und freue mich auf die nächste Stunde.
Ja, wirklich spannend. Es wird spannend, Freunde, heute. Wir werden mal tiefer in das ganze Fußballbusiness einsteigen, mal die Vergleiche zum Unternehmertum sehen und vielleicht wird der Markus uns auch ein paar Geheimnisse verraten.
Ja, werden sehen.
Also auch nochmal von meiner Seite, Markus, willkommen. Schön, dass du da bist.
Und Dankeschön.
Die erste Frage, was total spannend ist sicherlich, wie kamst du denn jetzt zu dem Thema Profi? Warst du früher auf dem Feld oder direkt im Tor?
Ja, damals war so eine Zeit, da wollte irgendwie jedes Kind ins Tor. Ja. Und mein Papa hat irgendwie hobbymäßig Fußball gespielt und da habe ich mit 4 Jahren habe ich in seiner Tasche Torwarthandschuhe gesehen.
Okay.
Und ab da wollte ich in den Fußballverein. Dann hieß es damals, ja, es geht erst, wenn du 6 bist, musst noch 2 Jahre warten. Und ja, die habe ich dann eben gewartet. Bin in den Verein und dann war irgendwann mal die Frage, wer möchte ins Tor?
Ja.
Und der Trainer hat dann gesagt, ja komm, Markus, geh du, ihr anderen habt alle Angst vorm Ball. Okay. Vielleicht hat er schon mit 6 Jahren irgendwas gesehen. Und ja, seitdem bin ich nicht mehr rausgekommen.
Geil.
Es hat Vor- und Nachteile. Am Ende vom Tag muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich im Tor, ja, Tor geblieben bin und hatte viele tolle Erlebnisse. Aber von da an war eigentlich das Torwartspiel mein Ding.
Also bei mir in der Schule, ganz kurz, da musste immer der ins Tor, der am unsportlichsten war, ja. Das ist so meine Erfahrung mit.
Also ich hoffe, es war früher nicht so. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich habe es genossen, mich zu werfen, mich in die Bälle reinzuhauen. Das war wahrscheinlich das, was der Trainer damals schon erkannt hat. Ich hatte noch das große Plus, dass ich, bis ich glaube ich 13 Jahre alt war, jeden Rückpass in die Hand nehmen durfte, jeden Einwurf fangen durfte. Es war dann schon eine Herausforderung für mich, die Umstellung dann, der Beginn war von dem mitspielenden Torhüter. Ja. Das habe ich bis ins hohe Alter gemerkt. Ich glaube, so richtig kicken oder richtig gegen den Ball treten habe ich erst gelernt, seit ich Torwarttrainer bin. Ansonsten war früher die Devise, hoch und weit bringt Sicherheit. Und heute ist eigentlich der Torhüter der Initiator für die Torschuss schon.
Und wann wurde es denn bekannt oder wann hast du gefühlt, okay, da geht mehr als jetzt dieses Hobbyfußball, wie wahrscheinlich jeder mal in der Jugend probiert. Wann war so der Punkt, kam das von dir selbst, dass du gemerkt hast, ich bin so gut im Verhältnis zu anderen, da geht mehr? Oder kam jetzt ein Trainer, der gesagt hat, oder ein Scout heutzutage, gibt es ja Scouts, die jemand suchen sozusagen. Wie war das bei dir?
Früher war es schon so ein bisschen eher lehrbuchhaft. Du hast so im Prinzip Regionalauswahlen gehabt, Landesauswahl, Nationalmannschaft. Ich war so ein bisschen jugendlich blauäugig, habe immer gesagt, ich will Nationaltorwart werden. In der Schule hat meine Lehrerin gefragt, was wollt ihr werden? Dann habe ich das genannt und dann meinte sie, das ist kein Beruf. und ich habe trotzdem immer so ein bisschen mein Hobby verfolgt. Das war so ein bisschen die Leidenschaft. Und habe zwar dann sicherlich auch pflichtbewusst meine Ausbildung zum Bankkaufmann abgeschlossen, mit der Hoffnung, dass ich Profi werde. Ich habe viele auf meiner Reise neben mir gehabt, als Spieler, als Torhüter-Kollegen von anderen Vereinen, die es dann eben nicht geschafft haben. Also der Nachgang, muss ich sagen, das war schon sehr, ein bisschen naiv auch, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt einfach nur so nebenher, weil ich werde ja Profi und hatte eben das große Glück, dass es geklappt hat. Und letztendlich war es so, ja, du spielst dein Hobbysport. Ja. Dann kam, wie gesagt, die kleine Regionalauswahl, dann bist du zum nächstgrößeren Verein. Ja. Dann kam die Landesauswahl und es war bei mir damals so regional gewesen, das darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber dann kam der VfB. Ja.
Hier schon, ne?
Ja, wobei ich habe da eine gute Ausbildung genossen. Dann geht es eben so peu à peu weiter. Ja. Habe dann auch in der Jugendnationalmannschaft ein paar Spiele machen dürfen. Und so ging das immer irgendwie ein bisschen nach oben. Klar, es ist auch Fußball, du kannst Talent haben, du kannst Wille haben, Einsatz, du kannst alles mitbringen. Mhm. Du brauchst auch immer mal wieder so ein bisschen dieses Glück am richtigen, im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Und das hatte ich das eine oder andere Mal. Andersrum gab es auch viele Momente, wo es auch hätte vorbei sein können. Und deswegen blicke ich sehr, sehr zufrieden auf meine vergangene Karriere zurück.
Ich finde es total interessant, dass du sagst, du hast dir schon immer vorstellen können. Also ich kenne das von mir, dass du immer visualisierst schon, wo möchte ich hin? Mhm. Und dann geht's auch. Und das erklärt nicht viel, viel verrückt, aber man muss dran glauben, ja?
Definitiv. Und es war schon meine Leidenschaft. Ich habe, glaube ich, in der 8. Klasse wegen Lehrgängen bei Landesauswahl, Nationalmannschaft, ich glaube fast einen Monat gefehlt in der Schule. Ich habe zum Glück immer wieder eine Befreiung bekommen, weil ich es einigermaßen hingekriegt habe. Aber es war einfach mein Leben damals schon. Mhm. Und das hat sich bis jetzt durchgezogen.
Stark. Stark.
Dein Spitzname hier in Karlsruhe, glaube ich, entstanden, oder? Killer Miller.
Definitiv.
Also erzähl uns mal, wie ist es dazu gekommen, für die Leute, die es nicht wissen. Und mochtest du ihn? Auch eine wichtige Frage.
Also es ist für mich eine absolute Ehre, weil er wurde mir aufgrund eines Spiels gegeben und das auch noch aus dem Fanblock, also aus dem Herzen der Fans selbst. Und in meiner ersten Saison als Stammtorwart hier beim KSC haben wir zu Beginn der Runde, oder es war glaube ich schon die zweite Runde, gegen Mainz 05 zu Hause gespielt, gegen Kloppo damals als Trainer. Und dann kam es nach einer Verlängerung zum Elfmeterschießen und in dem Elfmeterschießen habe ich die ersten zwei Elfmeter gehalten, der dritte ging an die Latte und aus dem Fanblock war dann der Name Killer Miller geboren. Und er ist auch jetzt nicht nur ein Spitzname für mich, sondern man weiß auch genau, wenn es jemand sagt, aus welcher Region er kommt, weil in der Zeit in Hannover war das für niemanden ein Begriff, außer für Lars Stindl und Mario Eggemann, die ich von früher noch kannte. Ja. Die haben das nach wie vor so genannt, aber in der Fanwelt war das einfach nicht präsent und deswegen war das nach meiner Rückkehr, wo dann jeder wieder diesen Namen gesagt hat, wirklich wie nach Hause kommen.
Mhm. Wie ist es denn grundsätzlich als Torwart, wenn ich mir so das vorstelle, da hast du ja einen brutalen Druck, ja, wenn du im Tor stehst. Ne? Ein Stürmer, klar, der muss treffen, aber wenn er mal nicht trifft, hat er nicht getroffen. Aber ein Torwart, wenn einer draufschießt und der Ball geht rein, dann ist Feierabend sozusagen. Würdest du sagen, das macht einen großen Unterschied?
Es ist auf jeden Fall anders. Ich glaube, es ist auch die Frage, in welchem Zusammenhang man das sieht. Wenn ich jetzt meine Karriere zurückdenke, war es in der Anfangszeit hier, als ich als junger Torwart hergekommen bin, war es mein Traum, einfach nur mal ein Zweitligaspiel zu machen. Ja. Ich wollte einmal in dem großen Stadion spielen. Es war einfach ein Traum. Und dann habe ich irgendwann mal die Chance gekriegt und durfte in der Bundesliga dann eben spielen. Und habe dann jedes Spiel genossen. Ich habe mich wie ein kleines Kind wirklich jede Woche aufs Wochenende gefreut.
Glaube ich.
Und irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo halt dann das Hobby, der Traum und das, was du geleistet hast, einfach zum Gradmesser wird und dein Beruf wird. Und dann kommen so ein paar Schattenseiten dazu und dann empfindest du das alles ein bisschen anders. Ich würde schon sagen, dass ich am Anfang, da hatte ich auch nicht viel zu verlieren. Da kam ich als junger Torwart rein, hätte ich dann eben 10 Spiele gemacht, wäre 30 Tore gekriegt, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann wieder rausgekommen, hätte dann irgendwann nach 30 Jahren meinen Kindern erzählen können, du, ich habe 10-mal zweite Liga gespielt. Es war aber eigentlich nie mein Anspruch, weil ich wollte immer höher, weiter, besser werden. Und ja, deswegen wirst du dann, wenn es dann besser läuft, eben auch an dem gemessen. Und das ist dann das, was vielleicht so innerlich den Druck macht. Es gibt sicherlich von außen den Druck, von den Fans, von den Medien. Damals noch ein bisschen mal langsamer wie heutzutage mit den sozialen Medien, wo ja innerhalb von Sekundentakt eigentlich Druck aufgebaut werden kann. Und wenn man dann halt dafür vielleicht empfänglich ist oder eher weniger, dann ist es vielleicht mehr Druck. Da kann ich mich zum Beispiel an das letzte Spiel von Oli Kahn hier im Wildpark erinnern, als er in seiner letzten Saison für Bayern München nochmal hier in seiner alten Wirkungsstätte gegen mich auch spielen durfte. Und er gesagt hat, es war für ihn eines der schwierigsten Spiele, weil er hat seine Motivation aus diesen negativen Emotionen, diesen fast Hass, den der Gegner ihm entgegengebracht hat, aus dem hat er seine Motivation geholt. Und dann kam er hierher und alle haben ihn gefeiert. Und er hatte diesen Push nicht, um sich hochzufahren. Und meinte, das war eines der schwierigsten Spiele. Das war dann im Prinzip seine Motivation. Und ich wollte einfach immer nur gut sein. Ja. Und habe es versucht, eben so oft wie möglich hinzukriegen.
Das ist ein spannendes Thema, Druck. Da werden wir auch später nochmal tiefer drauf eingehen. Weil das gibt es ja nicht nur im Profifußball oder im Profisport allgemein, sondern natürlich auch im Unternehmertum, auch in der Selbstständigkeit, im Angestelltenverhältnis, gerade im Top-Management. Kann der Micha sicherlich später auch noch ein paar Sätze drüber verlieren. Aber nehmen uns doch mal mit, als es richtig losging, Bundesliga-Debüt, was ging dir durch den Kopf beim ersten Einlauf?
Ich weiß noch, es war damals in Nürnberg. Also das erste Ligaspiel? Ja. Oder meinst du, es ist das erste?
Nee, ich meine dein Debüt als Profi.
Genau. Ja, das war, meine ich, gegen Wacker Burghausen. Mhm. Ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Ich weiß nur, dass ich in meiner Anfangszeit einfach wirklich wie ein kleines Kind dem Ball immer hinterher bin und einfach Spaß an dem Ganzen hatte. Und erinnere mich sicherlich auch daran, dass ich ab und zu auch Fehler gemacht habe, die einfach zum Lernen dazugehört haben. Und damals hast du eben als vielleicht junger, talentierter, ehrgeiziger Torhüter ein bisschen mehr Zeit bekommen. Mhm. Das war auch mein Plus. Ich glaube, heutzutage haben es die jungen Talente, die nachkommen, gerade auf der Torwartposition, die müssen eher schon besser funktionieren. Wenn da jetzt eine längere Durststrecke ist, gibt es nicht viele Vereine, die dann, oder ich vermute, es gibt nicht viele Vereine, die daran festhalten würden, weil Geschäft einfach viel schnelllebiger noch gibt.
Gab es da ein Ritual jetzt, das du persönlich für dich dann dir angeeignet hast pro Spiel oder gesagt hast vorher, keine Ahnung, mache ich 10 Liegestütze oder mach nochmal Yoga oder irgendwas, was dir persönlich geholfen hat, um den Druck auszuhalten dann?
Damals, als es so positiv lief, bis zu einem großen Knackpunkt, ich glaube, da kommen wir später auch noch dazu, habe ich einfach gemacht und hatte einfach meine Rituale und Marotten. So im Prinzip, dass ich immer die gleichen Unterzieh-T-Shirts anhatte, dass ich die Handschuhe nur für Spiel trug, dass ich auch nur für Spiel die Schuhe hatte, die ich auch nicht unter der Woche im Training anziehe, dass ich vor Anpfiff oder nach jedem Tor, das wir geschossen haben, auch einmal in die Latte springen. Einfach so eine Marotte, die man hatte. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht so manifestiert, wie wenn man jetzt heutzutage Mentaltraining hat und versucht, spezielle Dinge auszuarbeiten. Es ging einfach so von mir raus. Ich habe mich dadurch besser gefühlt und habe halt dann die Sachen weitergeführt, mit denen ich mich gut fühle.
Super. Gibt es auch ein Spiel in deiner Karriere, wo du sagst, es hat sich also besonders eingebrannt? Jetzt sagen wir mal einmal positiv, ne, wo du sagst, jetzt das war das geilste Spiel, das ich erlebt habe. Oder auch negativ, wo du sagst, am liebsten würde ich jetzt meine Torwarthandschuhe verbrennen.
Ja, das Schlimme ist ja, es liegt ja in der Natur des Menschen, dass man sich eher an das Negative erinnert. Also fangen wir mit dem an.
Wie in einer Beziehung, ne?
Zum Glück hat man es vergessen, das Negative in der Beziehung.
Naja, aber es gab sicherlich, ich kann mich erinnern an meinen späteren Arbeitgeber gegen Hannover hier zu Hause. Da war der Druck sehr hoch. Mhm. Also es ging ja bei uns gegen den Abstieg und es war wirklich eine schwierige Zeit. Ich habe dann so mal ein paar Negativrufe zu sehr aufgenommen. Also das ist ja, du hast 10.000 Leute in einem Block und einer ruft was und du hörst genau den. Und da war ich früher sehr, sehr sensibel für so Sachen. Und wir haben mehr oder weniger selber so ein Ding reingehauen. Ja. Und wir haben dann final das Spiel auch verloren. Weiß ich bis heute noch. Das werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen. Und andersrum hatten wir natürlich hier im Wildpark tolle Erlebnisse, gerade mit dem Derby-Sieg, wo wir 1-0 gegen den VfB gewonnen haben, nach langer, langer Zeit. Oder aber mein letztes Pflichtspiel, das ich hatte, das war auch das einzige für Hannover 96, dass ich mal in der Europa League ein Spiel machen durfte. Das ist auch was mir keiner mehr nehmen kann. Das sind so Momente, an die erinnere ich mich gerne immer zurück. Ansonsten gibt es auch die ein oder anderen Paraden aus manchen Spielen, wo man auch ganz zurückdenkt, aber es ist halt alles sehr schnell vergänglich. Es gab damals auch noch nicht so viel Videomaterial wie heutzutage. Ja. Heute ist die Videoanalyse ein ganz, ganz wichtiges Instrument in meinem Job. Damals der Peter Gardiger, mein Torwarttrainer, der jetzt immer noch Betreuer in der U19 ist, der hatte, glaube ich, einmal so einen Camcorder dabei und hat dann versucht zu filmen, aber du hast einfach nicht diese technischen Möglichkeiten gehabt, eine vernünftige Analyse zu machen. Und der KSC zur damaligen Zeit, der kam jetzt halt auch nicht überproportional in Zusammenschnitten in der Sportschau oder irgendwo, sodass du dann eben wenig analysieren konntest.
Also man sieht Fußball, man muss es schon aushalten, diese Druck, was du beschreibst. Also ich stelle es mir vor, jetzt in meiner früheren Rolle als Manager, es ist schon enorm, weil ich mich auch frage, wie gehen denn Spieler damit um? Also wenn du jetzt, wie du gesagt hast, du lässt ein Tor rein in dem besagten Spiel, sind dann deine Mitspieler eher, die dich auffangen? Oder wie war das für dich? Oder war das eher, wo du noch mehr Druck verspürt hast durch die Blicke und die sagen, ey, jetzt lässt er das Ding rein, das gibt's ja nicht.
Ja, du bist eigentlich in so Momenten wirklich im Tunnel. Also es ist, wenn du voller Adrenalin bist, wenn die Anspannung hoch ist, da kriegst du eigentlich gar nicht mehr so viel drumherum mit. Du selektiv nimmst du vielleicht manche Dinge mehr wahr, aber was du halt mehr verspürst, ist so dieses Drumherum. Deswegen ist es eigentlich auch einfacher, vor 40, 50, 60.000 zu spielen, weil einfach dieses Kribbeln in der Luft hängt. Wie dass du jetzt vor 4.000 spielst und jeden mit dem Bier hinterm Tor reden hörst. Also ich habe alles erlebt schon in der Richtung. Und es war auch so, auch bei den guten Spielen habe ich die besten Spiele gemacht, wenn ich hinterher wirklich nicht mehr wusste, was für Bälle ich gehalten habe. Also es kam wirklich vor, dass es wirklich lief und kann mich an die ein oder anderen Paraden natürlich erinnern. Aber ich konnte fragen, wer zum Beispiel Tore gegen mich geschossen oder so. Das zur Hälfte weiß ich das gar nicht mehr, weil ich das einfach nicht wahrnehme. Das war in den Momenten, ist das nicht wichtig für mich, sondern ich versuche mich eben zu konzentrieren. Und in so Negativ-Dingen bin ich halt immer schon der Erste gewesen, schon direkt nach den Aktionen zu überlegen, was hättest du jetzt anders machen können, was lief falsch, was musst du jetzt besser machen. Und das war dann eher mein Fokus.
Kann das komplett nachvollziehen, weil wenn ich drüber nachdenke, auch bei mir, wenn du jetzt Kickoff hattest oder große Veranstaltungen, wenn ich vor 1.000 Leuten gesprochen habe auf der Bühne, in dem Maß war es entspannter als vor 30. Weil genau wie du sagst, es fällt nicht mehr auf. Ne? Wenn du in eine Halle kommst, 1.000 Leute, dann nimmst du die Masse wahr und es geht komplett unter, was für dich total positiv ist. Und vorher natürlich hast du eher die Buchsen voll, auf die Bühne zu gehen, dann in dem Fall mit 1.000 Leuten, weil du sagst, oh, jeder guckt. Nur da werden wenig aktiv werden. Wenn du jetzt 10, 20 Leute hast, erzählst du irgendeinen Mist, dann geht die Hand hoch, ja. Mhm. Deswegen gibt es total Parallelen. Das kenne ich auch von mir selbst, dass man dann doch entspannter ist in dem Fall.
Ja, es war sogar in der Anfangszeit, da habe ich ersten Spiele in der Regionalliga gemacht. Das war damals die dritte Liga noch. Ja. Und da hast du bei den Kickers Offenbach gespielt und die haben ja auch eine sehr, sehr große Fankultur dann haben die halt auswärts gespielt und sind natürlich nicht so viel da wie auf dem Biberer Berg. Und da stehen halt dann 5 Leute hinterm Tor und in einem kleinen Stadion, eine Regionalliga, also einen Meter Abstand. Die haben dich halt eine Dreiviertelstunde vollgelabert, aber in allen Richtungen. Es war so im Nachgang, war es schon witzig, aber es ist dann schon anders.
Ja, spannend. Gerade um das Thema Druck jetzt. Es gab ja damals auch bei dem nachfolgenden Arbeitgeber, bei Hannover 96, natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Auch für den Profisport, für den Profifußball, war damals 2009 der Suizid von Robert Enke. Das war so die Zeit, glaube ich, kurz danach, was du mit Kevin Frommlowitz und Ron-Robert Zieler, glaube ich, so das Trio.
Florian Frommlowitz.
Genau, Florian, Entschuldigung. Ja, wo das ihn beerbt hat, sozusagen. Ja, um das mal sozusagen. Und wie hast du das erlebt damals, als die Situation passiert ist?
Wir haben ja, glaube ich, noch knapp einen Monat davor gegeneinander gespielt und auch noch das Trikot getauscht. Mhm. Ich habe mit ihm im Nachgang so ein bisschen, weil wir den gleichen Handschuhausstatter hatten, über Haftschäume und Modelle geredet, wie du halt so unter Torhüter untereinander so ein bisschen drüber quatscht. Und zum Nachgang muss ich schon sagen, er war schon sehr introvertiert. Mhm. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber als es dann eben passiert ist, dachte ich, es kann nicht sein, das ist irgendwie eine Ente oder irgendwie eine Fehlinformation oder die haben sich am Namen verwechselt und so. Und es war schon, glaube ich, für die gesamte Fußballwelt oder auch für die Gesellschaft ein extrem einschneidendes Erlebnis. Ja. Und ich habe ja dann auch in Hannover, das war ein halbes Jahr danach, ein bisschen miterlebt, was das eigentlich auch mit dem Verein gemacht hat und mit den Mitarbeitern dort, wie prägend es doch für jeden dort war.
Ja. Weil, also, ich habe mal ein Interview gelesen, tatsächlich jetzt, als ich mich darauf vorbereitet habe, jetzt mit Florian Frommlowitz, der gesagt hat, na, da gab es ein einschneidendes Erlebnis, als Robert Enke zu ihm gesagt hat, na, du wirst schon bald deine Chance hier bekommen bei Hannover.
Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ne?
Absolut, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, welche Möglichkeiten gibt es dann von Vereinsseite da zu unterstützen, ja, oder von außen zu unterstützen? Oder wie kriegt man es mit, wenn man merkt, dass es. Oder merkt man es überhaupt, wenn ein Spieler in so eine Situation kommt? Was kannst du sagen? Gibt es da eine Unterstützung vom Verein? Wird sowas totgeschwiegen? Sagen die Spieler vielleicht nicht, wenn es irgendwo mal brennt und so und sagen, hey, ich brauche Unterstützung? Oder meinst du, dass einfach die Maschinerie oder der Fußballzirkus einfach so am Laufen gehalten werden muss, dass vielleicht auch die Spieler sagen, nee, ich rede jetzt lieber nicht drüber, weil sonst hat es vielleicht negative Konsequenzen für mich?
Also eins, was Fakt ist, ist, wenn jemand, der wirklich daran erkrankt ist, nicht möchte, dass du es mitbekommst, wirst du es nicht mitbekommen. Das ist, da ist der Wille so stark. Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber da kannst du nicht gleich sagen, okay, ich diagnostiziere jetzt was. Mhm. Also das ist schon die größte Herausforderung. Und der Fußball hat sich sicherlich entwickelt in den letzten Jahren, was es angeht. Allein schon mit der Tatsache, dass jedes NLZ dazu verpflichtet ist, einen Sportpsychologen angestellt zu haben. Dass eben auch alle in dem Bereich ein bisschen sensibler geworden sind. Es ist natürlich auch immer schwierig, in welche Bereiche man dann oder in welchen Bereichen man Rücksicht nimmt, weil der Sport wird sich nicht verändern in der Richtung. Es geht halt einfach vielleicht darum, dass man sich besser trainiert. Du kannst Mentaltraining machen, das ist wie ein Krafttraining. Und die meisten Vereine bieten ja auch das Angebot mit Psychologen. Wir haben auch einen super jungen, engagierten Psychologen inzwischen bei uns in der Mannschaft, der freiwillige Angebote schafft. Aber da ist es genauso wie vielleicht in der Ehe. Wenn die Chemie nicht passt, dann kannst du einen auch nicht aufzwingen, mit dem zusammenzuarbeiten. Die gucken dann vielleicht selber nach was. Zu meiner Zeit damals war es schon eher so, ich musste so viele Sachen schon mit mir ausmachen. Ja. Und ich habe mir vielleicht irgendwann auch so eine Strategie angeeignet, dass ich dann eher ein bisschen aggressiver wurde. Deswegen kam wahrscheinlich auch der Name so der Spezial ein bisschen zustande. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, ich hatte auch keine Angst vor Schmerzen, ich habe mich überall reingehauen. Und war dennoch auch sehr selbstkritisch mit mir. Und ich kann mich erinnern, nach diesem besagten Fehler hier, hat der Cheftrainer mich einen Tag später ins Büro geholt und hat mir so ein bisschen vorgeworfen, dass ich nicht selbstkritisch genug war. Mhm. Was aber letztendlich meine Hauptherausforderung, ich jetzt mal, war in der Zeit, die ich dann später dann durchlebt habe. Mhm. Und so ist es eben, du kannst eben nicht in die Menschen reingucken. Und wenn du in dem Bereich arbeitest, entweder bist du als Cheftrainer oder als Spezialtrainer, sage ich mal, so sensibel oder hast eine gute Chemie zu deinen Schützlingen. Oder aber du hast den Fachmann als Psychologen, der vielleicht manche Signale, Gestik, Mimik, Verhalten besser deuten kann. Und da hat sich wirklich auch dank der Robert-Enke-Stiftung, die unglaublich engagiert ist rund um Theresa, um die Witwe von Robert, die hat da enorme Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Und es ist dennoch ein Prozess, der weitergeht.
Aber würdest du sagen, das gab es früher nicht? Oder weil du jetzt vorhin gesagt hast, das ist alles dadurch oder danach entstanden, gab es, ich nenne es jetzt mal Burnout, Depressionen oder mit dem Druck nicht umgehen zu können oder nicht wissen, wie umzugehen, gab es früher im Profifußball auch und wurde vielleicht totgeschwiegen? Kriegt man es jetzt eher mit durch diese ganzen Mediengeschichten, durch eben die Schnelllebigkeit der Medien oder liegt es tatsächlich eher an der Geschwindigkeit des Fußballs, also Geschwindigkeit meine ich jetzt nicht mit der Schnelligkeit auf dem Platz, sondern einfach ein Fußballverein heutzutage ist ein Wirtschaftsunternehmen, denkt wie ein Großunternehmen und an was liegt es?
Ich glaube, da ist von allem ein bisschen was drin. Ich gehe davon aus, also Statistiken oder Nachweise dafür zu finden, ist schwierig. Aber früher hast du es entweder mit dir selbst ausgemacht und versucht dann irgendwie weiterzukommen. Oder aber du hast dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen. Also jetzt nicht so ganz extrem, aber du hast dann einfach gesagt, okay, dann gehe ich zurück in meinen Job und mach da was weiter. Es ist früher war auch sicherlich die Kader auch noch viel größer, sodass du vielleicht in der Masse auch ein bisschen verschwinden konntest. Es gab ja dann, ich glaube, die Kirchkrise war das, wo dann die Vereine dann auch ein bisschen mehr aufs Geld achten mussten, wo dann die Kader nicht mehr so riesig waren, sondern vielleicht nur das Nötigste an der Anzahl war. Und da wurde dann schon mehr Augenmerk auf die Einzelnen gelegt. Und damals kann ich mich nicht erinnern, dass das überhaupt irgendwo zur Debatte stand, hey, geh mal zu einem Psychologen oder zu einem Mentaltrainer. Da war schon so ein bisschen eine Stigmatisierung da. So,
der ist schwach.
Der hat vielleicht Probleme. Den sehen wir jetzt nicht mehr. Ja. Das hat sich schon gelegt. Also das ist schon salonfähiger geworden. Und dazu, ich glaube, Segen und Fluch sind wirklich die sozialen Medien, wie schnell alles geht. Ich habe es genossen, nach dem Erstliga-Aufstieg so die Kickernoten anzugucken und so, geil, wow, wieder eine 2 und so, toll. Aber das ist ein bisschen naiv, das sind auch so Mechanismen, wo es ganz cool wäre, wenn einen vielleicht einer auch darauf vorbereitet hätte, weil wenn es hochgeht, kann es auch runtergehen.
Ja.
Und dann plötzlich läuft es ja nicht so, und dann kriegst du mal eine 5 oder eine 4,5 und dann denkst du, sag mal, ist der Journalist, ist der dumm oder was? Das war mindestens eine 3.
Ja.
Und am Ende vom Tag sind die Noten einfach, machen keinen Sinn. Sie sind immer subjektive Empfindungen von einer Person, die versucht, alles so ein bisschen in einem Bild abzubilden. Und jetzt ist halt so, fällt dir ein Ball aus der Hand und ist dann vielleicht ein bisschen unglücklich und im zweiten Nachschuss, der abgefälscht ist, geht der Ball rein. Da wirst du ja schon innerhalb von 5 Minuten medial zerlegt.
Ja, aber deswegen ist es ja das Wichtige ist, finde ich, wenn du Erfolge hast, dass du diesen Erfolg auch parkst für dich, ne? Die Reserven ansammelst in dir drin und sagst, es kann immer nach unten gehen. Das ist wie im Management. Es gibt so viel, wo du auf einmal ein Jahr hast, das Bombe läuft, die Zahlen kommen, die KPIs werden erfüllt. Jeder sagt, du bist der Star, so der Rising Star im Unternehmen. Und ein Jahr später bist du der Loser. Ja? Und das,
Definitiv. Also ich finde auch, das ist auch so ein bisschen das was ich... Die Erfahrung, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe, auch in die Arbeit mit meinen Jungs reinbringen, dir einfach klar zu machen, es ist jetzt nicht wichtig, dass du jetzt am Wochenende 5000%ige hältst, was du als Torhüter sowieso nie planen kannst. Das ist auch mein Credo, du kannst nur das Spiel spielen, was das Spiel dir hergibt. Ich habe es oft genug erlebt, dass du heiß warst, dass du da gab es auch ein Spiel, das war hier zu Hause gegen Bielefeld, da waren wir extra noch 3 Tage vor, im Trainingslager in Herxheim, glaube ich, in einem besseren Hotel, dass man so ein bisschen Fokus Hotel auf das Krone. Spiel. Ich glaube, das war es sogar. Ja. Und nochmal Werbung gemacht.
Ja, das ist groß geworden.
Und da sind wir hergefahren, wollten unbedingt Spiel gewinnen und ich wollte auch was zeigen, ich wollte Bälle halten, aber es kam keiner. Und irgendwann kam eine Ecke und ich so, oh, geil, die hole ich mir jetzt. Ja, aber war zu weit außen, bin ich hingekommen, am Ball vorbei, Kopfball 1-0 verloren. Und das ist halt das, wo ich halt versuche, aus meiner Erfahrung den Jungs so ein bisschen auch diesen, wenn man sagen will, auch diesen Druck zu nehmen. Das Wichtigste ist der Prozess. Wenn du versuchst, in den Bereichen, wo du eben dich verbessern solltest, um höher zu kommen, wenn du da deinen Fokus drauf legst, auf die einzelnen Dinge, dann kommt der Rest von selbst. Dazu noch das, was du eh gut machst, weiter stärken. Und dieses Komplettpaket, diese Gelassenheit mit ins Spiel zu bringen, um dann eben den nächsten Schritt zu machen, weil ich denke, der Fehler wäre oder falsch wäre, wenn man immer nur von der einen zur nächsten Situation denkt oder vom einen zum nächsten Spiel. Klar brauchst du kurzfristige Ziele auch, wo du sagst, okay, jetzt kommt der Stürmer, ich will den Ball jetzt halten, das ist auch klar, aber man muss das komplette Ganze sehen. Und wenn du da eben schaffst, dich zu verbessern, dann kommt der Rest, wie gesagt, von selber.
Du hast ja auch mentale Herausforderungen gehabt, die bekannt sind. Würdest du sagen, die Situation hat dich zu einem besseren Manager gemacht, also zum besseren Trainer? Hat es dir geholfen oder wie siehst du es jetzt rückwirkend, wenn ich fragen darf?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich bewerte mich ungern selbst, ja, ob das jetzt besser geworden ist oder nicht. Kann auch sein, dass ich mit jemand zusammenarbeite, der sagt, hey, was ist das für ein Spacken?
Ja.
kann auch sein, dass, ja, dass er eben jeder anders. Aber ich glaube schon, dass ich dadurch sehr viel mehr Lebenserfahrung noch dazu bekommen habe. Gerade über mich sehr viel gelernt habe und auch über andere externe Dinge, dass das mir einfach auch in der täglichen Arbeit hilft. Also ich habe, denke ich, schon einiges erlebt, ob das jetzt, ich bin mit 15 von zu Hause ausgezogen ins Jugendinternat vom VfB, ja, damals. Ich hatte ganz, ganz viele Verletzungen. Mhm. Ich habe in den ersten 4 Ligen Spiele gehabt. Ich habe sogar mal, als ich in Augsburg war, damals in der Bezirksliga Spiele machen müssen für die zweite Mannschaft. Das ist natürlich, war auch ein Highlight. Ja. Ich durfte europäisch spielen. Ich hatte Mannschaften gespickt mit Nationalspielern. Ich hatte auch meine Auszeit mal. Ich habe im Nachwuchs trainiert, ich habe im Herrenbereich trainiert und das ist alles was, wo ich so ein bisschen mit in meinen Erfahrungsschatz nehme. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es für mich extrem wichtig, dass ich mich nicht hinstelle und sage, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffel, ja, gefressen. Das, was ich sage, ist richtig.
Ja. Mir geht es mir darum, dass ich kann ja selbst von meinen eigenen Erfahrungen, wo ich heutzutage, würde ich sagen, jetzt reflektiert betrachtet war, annähernd im Burnout, auf dem Weg zum Burnout, damals recht jung und die erste Führungsrolle. Und ich würde heute sagen, reflektiert 20 Jahre später knapp, es hat mich zum besseren Menschen gemacht hinsichtlich dessen, dass ich mehr Empathie gehabt habe. Weil ich verstanden habe, wenn jemand gesagt hat, mir geht's nicht gut und du das gemerkt hast, jemand ist am Challengen, dass ich eher empathischer war, viel mehr Geduld hatte, als ja viele gesagt haben, Burnout ist eine Modekrankheit, jeder beruft sich drauf, das ist ausgebrannt, gab es früher nicht, die Zeiten haben sich verändert und es hat mich persönlich, muss ich sagen, eher nach vorne gebracht nochmal, das meine ich damit, nicht, absolut, dass ich absolut alles weiß, sondern nur, dass ich weiß, A, ich kenne meinen Körper und B, man hat ein Gespür für andere Menschen und versteht Situationen.
Ja, das, nee, also das habe ich auch, lass mal aneinander vorbeireden, das würde ich genauso unterschreiben, wie du sagst. Ja. Es ist einfach so, du guckst auf das Ganze mit anderen Augen. Du weißt einfach, was ist, was passiert vielleicht. Also gut, du kannst jetzt nicht in den Kopf reingucken, aber klar, du kannst dich besser reinversetzen, genau, was ist in der einen oder anderen Situation, was könnte da passieren, ja, wo versuchst du vielleicht dann doch auch ein bisschen mehr einen Druck rauszunehmen. Und das ist auch der Grund, zum einen, warum ich gerne mit meinen Torhütern auf Augenhöhe arbeite, weil wir arbeiten gemeinsam. Ja. Ja, bessere Qualität, sondern ich stelle mich nicht hin wie der Diktator und sage, so ist es, das wäre der falsche Weg. Und das andere fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
Ja. da grätsche ich zwischen rein, ja, ohne rote Karte natürlich, weil ich habe das damals auch gelesen, da hat sich ja Hannover 96 ganz klar positioniert, gab es auch einen Pressebericht, dass da von Nachfragen Abstand gehalten werden sollte und dass du dir eine Auszeit nimmst und da eine Challenge hast und hat sich da wirklich völlig hinten dran gestellt, was ich super fand, ne? Und da hast du auch viel Lob kassiert, ne? Dass jemand mit so einem Thema offen an die Presse geht, ja, und sich da auch offen darstellt und sagt, okay, ich habe da gerade eine Challenge und ich gucke, dass ich mir da helfen lasse, bin da offen für sowas. Also fand ich von Vereinsseite richtig stark, ja, von dir natürlich auch, dass man so an die Presse geht und sagt, ich nehme den Schritt. Ich meine, klar, mit der Vereinsgeschichte, was kurz davor vorgefallen ist, natürlich sollte man das so halten. Aber ich glaube, das war so in der Situation, glaube ich, der erste Verein, der so damit umgegangen ist, oder?
Definitiv. Also es gab wirklich null Erfahrungswerte. Das habe ich auch schon öfter mal wiedergegeben. Erzähl es aber auch gerne nochmal. Die Geschichten, wie man damit umgeht, ob ich jetzt einfach mal 2-3 Wochen wegen Rückenproblem irgendwo anders zur Behandlung gehe oder wie man das macht. Und das Problem zum einen war, wie gesagt, keine Erfahrungswerte und zum anderen wusste man ja auch nicht, wie lange die Auszeit gehen wird. Ich war damals 11 Wochen weg, das hätte ich nie im Leben gedacht. Und der Verein und auch die Medienlandschaft, die ist unbeschreiblich perfekt mit dieser ganzen Situation umgegangen. Und es hätte wahrscheinlich auch echt keinen besseren Verein gegeben, eben mit dieser Vorgeschichte wie Hannover 96. Damals hat auch der Pressesprecher, der Alex Jakob, ich glaube, der ist aktuell noch in Bochum jetzt wieder tätig, hat das ganz toll aufbearbeitet für die Medien und die waren alle total respektvoll, was das angeht. Und final, ich war damals, mein Ehrgeiz habe ich auch nicht verloren in den 11 Wochen. Ich habe relativ viel Training gemacht für mich. Ich habe allein gegen 5 Mitklienten Fußball gespielt und so Sachen, war laufen, war Fahrradfahren und so weiter, sodass ich dann 2 Wochen nach meiner Rückkehr mein erstes Europa-League-Spiel machen durfte. Super. Das ist dann schon, wo du denkst, hey, ist dann schon ein bisschen wie in einem Film. Und jetzt fällt mir wieder der zweite Punkt von vorher ein. Was ich wirklich in meinem Leben gelernt habe, ist, egal was passiert, ob es jetzt eine Verletzung ist, ob es ein Schicksalsschlag ist, ob es was Positives ist, ob es was Überraschendes ist, es gibt irgendwann mal wieder im Leben der Zeitpunkt, wo du merkst, dafür war es gut. Mhm. Blöd es auch ist, oder so blöd es klingt vielleicht manchmal, aber da sind dann vielleicht in so Momenten, wo du denkst, ey, beschissen, da geht es vielleicht nicht mehr, profitiere ich jetzt heute wirklich davon.
Ja. Was würdest du einem jungen Menschen oder allgemeine Menschen, jetzt beschränken wir uns mal nie auf jung, sondern jemandem raten, der vielleicht in so einer Situation ist, wo so ein bisschen mit sich struggelt, wo vielleicht in die Richtung geht, würdest du sagen, hey, such dir Hilfe, professionell, sprich dich mit deinen Familienmitgliedern ab oder geh tatsächlich zu einem Profi, der dich trainiert und dir zeigt, wie du aus der Situation rauskommst?
Ja gut, wenn man schon so weit drin ist, es ist dann schon extrem schwierig, wenn man keine Metaebene, sagt man, ja. Psychologie, wenn jetzt keiner von außen auf dich drauf guckt und du selber tust dir in die Situation ja schwer, mal so ein Schritt beiseite zu gehen, dass du da was findest, wo dir hilft. Ich würde auf alle Fälle dazu raten, enge vertraute Personen mit einzubeziehen und nach Stärke dann natürlich auch Hilfe zu suchen. Aber da sind wir eben beim Thema aktuellen Gesundheitssystem bei uns. Du hast, wenn du wirklich ernsthafte Probleme hast, ein halbes bis dreiviertel Jahr Wartezeit bei einem Psychologen. Und das macht die Sache dann einfach auch nicht einfach.
Micha, wie bist du mit der Situation umgegangen damals?
Ich war damals tatsächlich, also es hat dann angefangen durch diese erste Führungsrolle mit ab 60 Mitarbeitern. Ich recht jung war, Anfang der 20er Jahre, also 24, 23 war ich damals. Und natürlich waren ja die Führungskräfte, die mich berichtet haben, das war Mobilfunk, die waren über 40. Also ich war weit mit Abstand der Jüngste und natürlich wolltest du dich beweisen, wolltest keine Schwäche zeigen. Und natürlich hat es schon einen signifikanten Unterschied, wenn jemand im Leben steht, mit über 40, Kinder hat, Familie hat und ich, Jungspund, der halt letztendlich die Rolle bekommen hat, damals kommissarisch. Hat mir so einen Druck gemacht, dass ich weiß noch, dass ich damals auch, bin viel im Auto gefahren, durch einen Tunnel Panik bekommen habe, also Panikattacken. Mhm. Wirklich, ich habe extrem zugenommen, Panikattacken, ging es psychisch nicht gut, habe dann einen Arzt aufgesucht, also habe mit meiner damaligen Partnerin drüber gesprochen, die konnte es gar nicht nachvollziehen. Sagt, hey, du bist jung, Karriere, sitzt mal in Firmenwagen, ist ja Wahnsinn. Und habe dann mit dem Arzt gesprochen, der gesagt hat, er wird mir jetzt empfehlen, nichts zu nehmen, Medikamente abzustellen, also nichts zu nehmen, sondern eher an die Natur zu gehen, machen, was mir Spaß macht. Mit Leuten Zeit verbringen, die mir Spaß machen und versuchen, sich das selbst rauszukämpfen. Habe das dann gemacht über Monate hinweg und dann konnte ich mich das selbst rauskämpfen. Deswegen sage ich, es war ein Anfang. Ja. Mhm. Aber selbst zu sehen, dass du durch einen Tunnel fährst, kriegst Panikattacken, das war schon Wahnsinn. Also ich sehr belastet, weil ich nicht nachvollziehen konnte. Ich war ja gesund, also ich habe ja alles gemacht, großes Blutbild, alles was geht und die Werte waren positiv.
Kann ich nachvollziehen, das ist auch so ein Gefühl von Hilflosigkeit genau. Dann. Und muss ich sagen, Chapeau an den Arzt damals, das ist super Ratschlag gewesen. Ich rate zum Beispiel auch jungen Spielern heutzutage, dass sie sich nicht nur auf diese eine Schiene Fußball verlassen, dass sie sich auch ein bisschen
breiter aufstellen
oder auch ein Hobby haben, wo sie dann auch sagen können, okay, jetzt war einfach mal ein Kackspiel, geh jetzt die Birne frei und geh dem anderen mal nach, damit ich nicht nur in dieser einen Spirale dann festhänge. Und das ist dann schon was, wo man sich einfach Ressourcen schaffen sollte.
Ich glaube, es ist gut, auch mit Leuten drüber zu sprechen, hat mir geholfen. Ne? Mhm. Auch wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis, Daniel und ich. Ich glaube, wir haben damals auch Gespräche geführt, aber natürlich ist es für den Außenstehenden schwierig greifbar, ne?
Definitiv. Also wenn du wirklich mit diesem Thema noch nie Berührungspunkte hattest und lernst dann jemanden kennen, egal in welchem Schweregrad er ist, es ist extrem schwierig nachzuvollziehen. Also ich merke es, wenn ich, wo ich zum Beispiel auch mal meine Auszeit hatte, da habe ich ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten kennengelernt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Schichten. Du konntest dich in alle so ein bisschen einversetzen, aber jetzt halt nicht so, wie es halt dann tatsächlich ist, aber du konntest mit denen über verschiedene Themen reden. Und wenn du halt jemand hast, der es halt gar nicht kann, ist auch nicht böse, weil woher soll man es denn wissen? Das ist dann schon eine Herausforderung für jemand, der auch zu seinem Glück noch nie was damit zu tun hatte.
Du überspielst halt viel, ne? Ich habe damals sehr viel überdeckt mit einer gewissen dominanten Auftreten und das darf ja keiner mitbekommen.
Ja, es ist
weil
ja
du auch dort Angst hattest in dem jungen Alter, abends noch zur Uni gegangen, dass ich dann den Job nicht bekomme, nicht mehr.
Ja, und das ist das, was ich vorher schon gemeint habe, wenn einer es nicht will, dann kriegst du es nicht mit. Aber das Blöde ist nur, bei mir damals war halt wirklich das Extreme, du hast dein Leben lang Bälle gefangen. Du hast Direktionen, Abläufe, du weißt, wo du hinspringen musst, wenn der Ball dahin kommt. Und auf einmal ist es wie wenn einer dir einen Stecker gezogen hat. Wie wenn ein UFO auf dich zukommt, du weißt genau, jetzt müsst du eigentlich das machen. Aber der Kopf, er kann es nicht mehr. Ja. Und dann ist es schon irgendwann auffällig, wenn du halt permanent irgendwelche Eier fängst. Im Außenstehenden, der sagt, oh Gott, was ist mit dem los? Hat er schlecht geschlafen oder zu viel gesoffen oder irgendwas? Aber selber hast du deinen Anspruch, du willst ja gut sein.
Ja.
Es geht dann einfach. Ja. Dann ist einfach der Zeitpunkt, wo du überlegen solltest, was machst du jetzt? Ja.
Aber es ist ja schön, da können sich auf jeden Fall die Torwarte bei euch freuen, dass sie dich an der Seite haben, weil ich finde es toll, wenn man die mitgeben kann, ne? Und das auch aktiv anspricht und sagt, hey, wenn das kommt, weil ich sage, immer auf so ein Stadion einlaufen, einen Haufen Zuschauern, das ist ein Druck, absolut. Mhm. Und ich finde es gut, wenn jemand hat, der das nachvollziehen kann und nochmal sagen kann, wie gehst du damit um?
Ja, es ist definitiv ein Druck. Es ist nur die Frage, in welche Richtung. Geht ja positiven Druck, sprich Olli Kahn. Und ich hoffe, dass es bei keinem meiner Torhüter irgendwann mal so weit kommt. Aber dafür gucke ich auch Tag für Tag, dass ich einen Umgang habe, ein Arbeiten mit den Jungs, dass es auch gar nicht so weit kommt.
Wie steuerst du denn die Jungs? Also siehst du dich da als Manager? Weil klar, es ist ein Torwarttrainer, aber im Endeffekt, eine total spannende Frage, wie misst man den Erfolg? Wie geht man mit den Jungs um, ob sie jünger sind, älter sind? Wie machst du das?
Gut, messbar ist schwierig. Mhm. Das ist ein bisschen subjektiv, objektiv. Am besten messbar ist es, wenn er häufig zu null spielt und einen großen Anteil daran hat, dann kannst du es genau messen. Du kannst heutzutage über Statistiken bei dem Torhüter, der spielt natürlich, wir haben natürlich ein größeres Torwartteam wie nur der eine, der spielt, aber da kannst du mit Statistiken messen, wie viele Bälle abgewehrt wurden, wie viele sicher gefangen wurden, wie viele Flanken abgefangen wurden, Elfmeterstatistiken und. Also da wird schon relativ, werden viele Werte erhoben. Und für mich ist aber wichtig, dass ich zum einen die Jungs in den Bereich entwickle, die ich sehe. Und da habe ich jetzt die letzten Jahre immer mehr gemerkt, dass dieses Torwartspiel für Fußballlehrer immer noch rotes Tuch ist oder einfach was, wo sich schwierig reinzuversetzen ist für jemand, der einfach nicht im Tor war oder sich nicht mit der Materie auseinandersetzt. Deswegen ist auch diese Torwartwelt, so ein bisschen klein, elitär, die Torwarttrainer in den ersten, zweiten, dritten Ligen, die kennen sich alle, man hat einen guten Austausch untereinander, die Torhüter sind wie soll man sagen, ein anderes Klientel. Sowieso als jemand auf der Position, der da spielt, ganz anderer Typ, wie jetzt ein Feldspieler. Und genauso ist es eben bei uns auch im Kleinen. Wir sind wie so eine kleine Familie, der Papa Schäfer, die auf die Weide bringt und guckt, dass sie auch schön viel Gras essen und eine gute Wolle geben, also, so in der Richtung. Und ich versuche da eben jeden zu nehmen, wie er ist, weil du hast einfach, jeder Mensch ist unterschiedlich und auch im Stil, in der Art, im Tor zu stehen, sind alle unterschiedlich. Ja. Du hast verschiedene Hebel, Längenverhältnisse, einer ist kräftiger, der andere weniger, der andere kann besser kicken, der eine ist Rechtsfuß, der andere ist Linksfuß, der andere hat vielleicht eine Herausforderung in der Fangtechnik, der nächste steht vielleicht nicht immer optimal und da versuche ich eben auf alle so gut wie es geht einzugehen, sicherlich mit dem Fokus auf der Nummer 1, der spielen muss, aber auch genauso wie ich eine Nummer 2 oder Nummer 3 weiterentwickeln und der wichtigste Punkt ist für mich, nach der Weiterentwicklung der Spaß.
Ja.
Also wenn wir jetzt zwar alle Spaß haben, aber keiner entwickelt sich weiter, wäre auch doof. Aber wir haben sehr viel Spaß in der Gruppe. Wir wissen sowieso das Naturelle von einem Torhüter, die wollen alle besser werden. Ich hatte jetzt noch keinen Torhüter, egal auf welcher Position er gesagt hat, hey, es ist geil, dass wir Spaß haben, aber es reicht jetzt auch. Ich brauche nur Spaß und will nichts lernen, sondern die sind alle wissbegierig. Und von daher haben wir schon einen gewissen Spirit in der Gruppe, der sicherlich nach außen manchmal ein bisschen eigen erscheint, aber das Schöne ist auch hier im Verein, können wir da wirklich in diesem Prozess im Torhüterbereich, auch in der Jugend, relativ gut schalten und walten und die Jungs einfach in ihrer Komfortzone sich entwickeln lassen.
Und wie ist so das Gefühl für dich, wenn jetzt ein Spieler weggeht, sag ich mal, also jetzt hast du die Nummer eins, wenn einer erfolgreich ist, dann ist ja auch der ein oder andere Verein, der dann klingelt und sagt, den hätten wir gern. Wenn so ein, du baust den auf, du machst den stark, du entwickelst ihn weiter und dann ist er weg. Sagst du da, super, gut gemacht, ich freue mich für den Spieler, oder sagst du irgendwie, jetzt haben wir Vollgas gegeben, haben den zur Nummer eins gemacht, er macht hier sensationelle Leistungen und also weinendes Auge oder lachendes Auge?
Sowohl als auch. Also zum einen ist es schon cool, wenn die Jungs sich weiterentwickeln und zu einer Führungsrolle in der Mannschaft sich entwickeln, gute Leistung bringen. Und klar, würde man dann gerne lange mit denen zusammenarbeiten. Das bringt aber der Sport einfach auch mit sich. Da sind wir einfach noch nicht Bayern München. Ob wir das jemals werden, weiß ich nicht. Aber wir sind halt kein Verein, der jetzt in Champions League-Niveau unterwegs ist, wo du sagst, hey, bei uns ist es absolute Limit, die wollen alle zu uns jetzt kommen, sondern es ist schon, wenn Jungs da sind, das haben wir auch auf den Feldspielerpositionen die letzten Jahre erlebt, wenn die sich entwickelt haben und die Qualität da ist, dann ist einfach das Fußballgeschäft so, dann suchen die den nächsten Step. Und da ist dann auch wieder das lachende Auge. Es freut mich für die Jungs, wenn die sich so weiterentwickeln, dass sie diesen nächsten Step machen können und du dann eben ein Teil von der Karriere der Jungs dann sein kannst. Und du guckst natürlich dann auch schon ein bisschen mit Stolz drauf, wenn die jetzt irgendwo untergekommen sind und dann auf dem nächsten Level sind. Und dann kommt eben der Nächste, den man entwickeln kann. Und das ist ja die...
Das ist auch wieder spannend, ja.
Ja, das ist jetzt schon die Motivation in meinem Job, dass du ja immer wieder versuchst, die Jungs besser zu machen. Und wenn sie so gut sind, dass sie zu gut sind vielleicht oder Begehrlichkeiten geweckt haben, dann weggehen, dann habe ich schon wieder eine...
Das ist ein guter Job,
kann man. Ja, so kann man so sagen. Ja. Also für die Reputation im Prinzip kannst du sagen, hey, das ist der Nächste, der jetzt einen Step gemacht hat. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, ich bin jetzt in meinem siebten Jahr im Profigeschäft als Torwarttrainer, was ja eigentlich noch relativ kurz ist. Langsam kommen wir so eine mittlere Erfahrenszeitlinie rein. Da ist ein Benny Uphoff damals gehabt, der ist zum SC Freiburg. Da war der Gersi da, der wurde dann gut vertragliche Klauseln, da bin ich auch raus, aber relativ gerne von Hertha wieder zurückgekauft. Ja. Dann hast du Paddy Drewes gehabt, der in Sandhausen abgestiegen ist. Der ist jetzt bei einem Champions League-Verein auf der Bank. Du hast mit Max jetzt jemand, der in der Premier League ist, und jetzt hast du halt den Nächsten da, der sich super entwickelt. Und das ist das Schöne, dass man da Sachen entwickeln kann, dass die Jungs besser werden. Wenn jetzt die Jungs immer schlechter werden würden, dann würde ich mich auch hinterfragen.
Ja. Aber lass mal kurz eine Frage noch einhaken, das würde mich mal interessieren, weil die Frage, die du gestellt hast, ja sehr positiv heißt, der Spieler, der Torwart entwickelt sich sehr positiv, geht weg, weil er Angebote bekommt. Aber wie geht man denn um als Torwarttrainer, wenn jemand abbaut? Also die Frage ist für mich, dieses Hire and Fire, gibt es das aus? Auch du sagst, jemand liefert nicht, dann wird die Nummer 1 relativ schnell Nummer 2 oder Nummer 3. Oder hat man da einen längeren Atem? Ja? Also wie geht man damit um? Weil ich ja gesagt habe, messbar, klar, wenn er keine Tore reinkriegt, dann ist es gut, auch klar. Aber wie geht man damit um? Wenn du jetzt als Beispiel eine Nummer 3 hast, die aber weit mehr Potenzial hat aus deiner Sicht, vom Mindset, von allem, ne? Aber natürlich aktuell schlechter fängt. Wann macht man diesen Wechsel?
Ich kann die Frage 100% nachvollziehen. Ja. Wir sind aktuell hier im Verein noch nie in dieser Situation groß gewesen. Es gab mal so ein bisschen diesen Umbruch mit Gersi, Benny Uphoff, wo man vielleicht früher schon hätte wechseln können. Er hat aber dann seinen Weg dann auch gemacht. Und bei mir fängt vieles schon, weil ich jetzt schon ein paar Jahre da bin und auch so diese Mechanismen kenne, fängt vieles schon im Scouting an, schon in der Verpflichtung. Für mich war auch ganz klar, als der Max dann Nummer 1 werden sollte, ich brauche eine erfahrene Nummer 2 dran, die sich um ihre Rolle bewusst ist, definitiv, und nicht schon mit dem Messer am Stutzen irgendwie in der Kabine sitzt. Und hätte gerne eine Nummer 3, die jung ist, talentiert und noch Entwicklungspotenzial hat. Also so im Prinzip so drei Bereiche aufgeteilt bist. Und Max konnte sich dann wunderbar entwickeln. Mit Robin Himmelmann, der nach wie vor seine Sache super macht, hast du jemanden gehabt, den du blind reinwerfen konntest. Der hat 202 Ligaspiele, der hat eben genug Erfahrung, dass er dann, wenn es sein muss, beiseite stehen kann, und hast ein junges Talent hinten dran. Und da hast du dann im Prinzip schon so ein Jahr, Klammer zwei Jahre, hast du dich aufgestellt, dass es passt. Ich würde es auch mal so behaupten, wir sind jetzt auch nicht der Verein von der Struktur her, dass du drei Torhüter hast, die Nummer 1 werden können, dass du dann die Qual der Wahl hast, weil das hat ja dann auch schon, du musst ja schon deinen Kader so zusammenstellen, dass dann, ja, sicherlich dann auch, das geht in Vertragsdetails rein, da halte ich mich immer gern raus, weil das ist nicht mein Job, aber jeder, der ja Nummer 1 werden will, hat ja einen Anspruch sportlich als auch finanziell, und das würde für die Planung sagen wir, eher für Unruhe sorgen, wenn du dann drei Topverdiener auf Nummer 1 hast und ein Sechser oder ein Stürmer müsste dann auf einiges verzichten. Deswegen musst du da vielleicht schon gucken, dass du den einen oder anderen Abstich machst. Und ich finde, in dieser Konstellation, wie wir es die letzten Jahre jetzt eigentlich machen, hast du einen guten Spirit in der kleinen Gruppe. Du machst aus den Mitteln, die eben zur Verfügung stehen, das Maximale. Und da bin ich eben die letzten Monate zu 1000% zufrieden, wie die Jungs sich geben, wie sie sich entwickeln und ja, wie die performen.
Aber ich finde, das ist genau, und jetzt hört man raus, es ist wie ein Unternehmen. Warum? Succession Plan heißt es, also Nachfolgeregelung im Unternehmen. Gute Unternehmen, aus meiner Sicht, machen genau das. Die haben jemanden, der in der Managerposition ist, und auch hier hast du ja ein Risiko. Headhunter, jemand wird abgeworben. Mhm. Genau dasselbe, wie im Fußball. Jemand retire, also jemand geht in Rente. Und da gute Unternehmen, die bauen schon auf. Also die fördern direkt nach, dass sie wissen, wenn der morgen geht, warum auch immer, dass man sich nicht erpressbar macht. Ne? Weil oftmals ist es Risiko im Unternehmen. Du hast jemanden, der hat ein brutales Wissen, sehr lange im Unternehmen, was es ja heutzutage selten gibt, weil viele hoppen, um Karriere, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Dann ist es aus meiner Sicht absolut strategisch clever, zu sagen, ich baue jetzt schon auf, um das Risiko zu minimieren zumindest. Also es ist ja bei euch im Fußball nochmal Verletzungsgefahr, ein großes Risiko nochmal zudem, ne, gepaart. Das ist so viel Parallelen, finde ich interessant, wenn man Fußball anschaut im Allgemeinen, zum Management. Es ist so ähnlich, was man echt unterschätzt. Ja.
Ich finde sogar, dass die Torwartposition da vielleicht sogar, so wie du jetzt gesagt hast, vielleicht sogar noch mehr Parallelen hat, weil du kannst halt auf einer Feldspielerposition einen Sechser auch mal auf ein IV stellen.
Ja.
Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen.
Ja.
Oder du kannst auch mal einen von der Außenbahn nach hinten ziehen als AV.
Ja.
Das ist alles möglich. Bei den Torhütern ist es eher so ein bisschen ein längerer Prozess. Du hast auch, kann sein, dass du vielleicht mal 4, 5 Spiele hast, wo du kaum Ballkontakt hast, dann ist eben deine Entwicklung auch ein bisschen schleppender. Und da musst du eben ein bisschen länger vorausschauen, planen, weil wenn da was passiert, wenn da einer wegbricht, wenn da sich einer verletzt, dann kannst du nicht ein IV ins Tor stellen. Auch wenn sie es gern machen würden. Der Wanne, der hat sich schon beworben. Also wenn was ist, ja, er würde gern rein. Ich glaube, er macht es auch gut, aber wir brauchen den, glaube ich, auch im Feld noch wichtiger. Und von daher ist es einfach auch so, es ist auch die Erfahrung, die man selber macht. Ich würde sagen, in meinem ersten Jahr hier, da war ich noch ein Greenhorn noch. Und über die Prozesse hinweg und sicherlich auch, muss man absolut sagen, das Vertrauen, das ich hier im Verein genieße, bin ich jetzt eigentlich schon in der Planung für in 1,5 Jahren.
Mhm.
Weil klar kannst du jetzt nicht...
Also Zielplanung.
Genau, also du kannst jetzt nicht schon mit Verträge machen und Gespräche führen, aber du kannst schon Weichen stellen, du kannst schon, wenn es in Richtung Scouting geht oder Optionen, kannst du schon sagen, okay, ich persönlich würde gerne das so und so und so machen. Dann haben wir natürlich die Verantwortlichen im Verein, mit denen man das noch abspricht. Und wenn das passt, dann gehen wir das weiter an, um eben für Eventualitäten gewappnet zu sein.
Super. Wir hätten jetzt gern noch ein paar Anekdoten aus deiner aktiven Zeit als Spieler. Und zwar gibt es so einen Stürmer, wo du sagst, da gingen wir richtig auf den Sack?
Da muss ich echt sagen.
Nee, also weißt du, so ein Unangenehm, wo du sagst, ey, wenn der kommt, dann muss ich schon richtig, richtig Gas geben. Oder sagst du, naja, jeder, der vor das Tor geschafft hat, der kann das Ding reinmachen.
Also ich muss echt sagen, ich bin echt schwierig in Anekdoten. Es kommt mal, es geht. Ich sag mal, am unangenehmsten war jetzt vielleicht Szabolcs Huszti. Mhm. Darf ich nichts Falsches sagen? Ungarischer Nationalspieler. Also auf jeden Fall, hat schon auf riesen hohem Niveau gespielt. Er war halt so eine Art von Stürmer. Der hat immer Vollgas geschossen. Ob es jetzt aus 3 Meter war oder ob es 20 Meter war. Der hat sich sogar mal bei einem Elfmeter ein Faserriss im Gluteus geholt, weil er so draufgehauen hat. Das ist für einen Torhüter dann schon eklig, weil du musst ja, ob der jetzt von 20 Meter oder von 3 Meter schießt, musst du trotzdem gucken, dass du den Ball hältst. Ja. Und wenn du dann halt überlegst, dass du so ein Ding mal gegen die Birne kriegst, auch schon mal alles passiert, aber es gibt schönere Sachen. Und ansonsten, ich habe mich eigentlich mit meinen Teamkameraden eigentlich immer super verstanden. Ich habe mit dem Basti Freis hatte ich mal eine Wette in der ersten Erstligasaison, ob ich häufiger zu Null spiele oder er mehr Tore schießt. Oder mit dem Jan Schlaudraff in Hannover haben wir mal ein bisschen so Shootouts gemacht und er hat einen begnadeten Fuß gehabt, wo du sagst, weiß, er schießt dahin, aber er zirkelt halt trotzdem rein. Oder Michael Forsell war so ein Typ, der war einfach witzig. Er war einfach witzig, bisschen crazy und du hast aber mit den Jungs alle Spaß haben können.
Super. Was war so der lustigste Streich oder das lustigste Ereignis in der Kabine? Du brauchst auch keinen Namen nennen.
Boah, ja, da muss ich echt sagen, das ist echt schwierig jetzt. Ja.
Also, gab es da mal irgendwas, wo du sagst, ey, das war echt verrückt?
Du musst auch ehrlich sagen, ich sag, oder anders gesagt, ich rede öfter mit meiner Frau oder Bekannten drüber oder auch im Staff, wenn der Umgang, den wir so im Fußball, ob es jetzt bei Trainersitzungen, also im Staffkreis oder in der Mannschaftskabine, wenn sowas in einem Unternehmen wäre, ich glaube, da hättest du schon 28 Abmahnungen in der Woche. Du hättest bestimmt schon 3 rausgeworfen. Ja. Es wäre schon irgendwie ein Skandal in der Zeitung. Weil einfach so diese Art und Weise im Fußball, die ist einfach ist halt ein bisschen auf sportlichem, lustigem Niveau. Und ja, aktuell ist halt so, du musst halt echt aufpassen, wenn du dein Handy beim Essen, also im Mannschaftshotel oder so, wenn dein Handy auf dem Tisch liegen lässt. Kann sein, dass du es mal 2 Stunden suchst. Das ist so momentan der Trend. Ja. Und ansonsten, es gab sicherlich einiges, aber so ad hoc muss ich jetzt sagen, es ist
also ich habe früher mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gerücht ist oder ob es wirklich stimmt, es gibt auch Kofferwetten. Gerade wenn man international unterwegs ist.
Ja, welcher Koffer als erstes kommt, welcher als letzter kommt.
Genau.
Da sind so Spielchen, wenn du fliegen kannst, ehrlicherweise. Also wir haben jetzt das Glück, dass wir, glaube ich, diese Saison, glaube ich, 3 Flüge haben. Ja. Weil du halt echt Gegner hast mit Kiel oder jetzt Dresden hatten wir. Weiß nicht, ob Berlin jetzt auch noch mit dabei war. Da bin ich immer schnell im Vergessen. Das Witzige ist ja, das sind sogar Charterflüge. Ja. Da ist gar kein Laufband für die Koffer da. Aber in Hannover zum Beispiel, da haben wir viel europäisch gespielt. Da war das durchaus eine Wette, welcher Koffer als erstes oder letztes kommt.
Machen mich ja jetzt auch demnächst.
Ja. Also schön. Also ich würde es meiner Frau auch machen, aber das Geld bleibt eh in der Familie. Ja. Von daher es ist alles gut.
Gab es irgendeinen Patzer von dir, wo du heute sagst, da lache ich mich kaputt oder sagst du, nee, die waren alle blöd?
Ich war früher sehr verbissen. Mhm. Also es ist wirklich so, wenn ich früher Patzer gemacht habe, egal in welchem Alter, hat mich das wirklich eher, nee, es hat mich eigentlich immer gewurmt. Also da konnte ich, da hat mir die Gelassenheit gefehlt. Muss ich auch sagen, da gehen nochmal Grüße raus an Marius Gersbeck, der mir wirklich so, wenn ich von, also es ist ja ein Geben und Nehmen bei allen Torhütern, also konnte von jedem was mitnehmen und von ihm speziell konnte ich ein bisschen die Lockerheit erlernen im Profifußball, weil ich war die ersten 2 Jahre als Torwarttrainer hier mindestens genauso angespannt wie der Torhüter, der gespielt hat. Aber ich hatte nicht den Druck zu spielen, also von daher war es ganz gut.
Aber ist der Adrenalinkick gleich oder ähnlich oder sagst du, nee, jetzt wenn also es geht jetzt ums Spiel, ne? Spieltag. Früher hast du einen Adrenalinkick gehabt, da weißt du, jetzt geht gleich los, jetzt muss ich fit sein, jetzt muss ich die Bälle halten, voll Fokus Und jetzt bist du Torwarttrainer, das heißt, du stehst neben dem Platz und nicht mehr auf dem Platz. Mhm. Hast du einen ähnlichen Adrenalinkick oder sagst du, nee, ich bin jetzt tiefenentspannt draußen?
Ja gut, stehen ist ein gutes Wort. Gibt schon Spiele, wo ich das ein oder andere Mal ein bisschen öfter stehe. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe regelmäßig, kriege ich gelbe Karten, für was auch immer. Aber es ist schon so, dass ich inzwischen eine gewisse Lockerheit habe. Mein Fokus gilt definitiv, dass ich meine Nummer 1 so gut wie möglich warm schießen will. Und da haben wir auch klare Rituale, klare Abläufe, es ist ein blindes Verständnis, es ist alles eingespielt. Es ist nichts Extravagantes, sondern es ist ein Warmmachen, um den Jungen so gut es geht für das Spiel vorzubereiten. Und dann ist meine Arbeit erstmal durch. Und dann ist aber schon die Herausforderung, wenn du auf der Bank sitzt, kannst du ja keinen Einfluss mehr nehmen.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen, du bist so zum Zuschauen verdammt, aber es ist schon nicht mehr so dieser Druck, den du hast, wo du gespielt hast. Dennoch alte ich regelmäßig um mehrere Jahre auf der Bank.
Ja, ja. Kann man vorstellen. Gut.
Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts.
Schon?
Ja, ging ruckzuck rum. War wirklich ultra spannend, auch mal so ein paar Insights zu bekommen aus dem Profifußball. Vielen Dank auch für die offenen Worte. Ich glaube, auch für einige Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessant, wenn man in einer Situation ist, in der man struggelt, da zu sagen, komm, ich gehe zu Leuten, die mir helfen können. Ich gucke in meinem Freundes-, Familienkreis. Ich gehe da offen voran. Also vielen Dank dafür. Und war ein klasse Podcast.
Ja, wir freuen uns jetzt, dass wir jetzt noch mal kurz ein paar Bilder machen draußen mit dir gemeinsam.
Und eine kleine Stadionführung.
Kriegen wir alles hin. An der Stelle auch vielen Dank an euch. Sehr spannend. Und ja, gerne mal wieder.
Gerne. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.